Ja, herzlich willkommen zurück zum Idee-Quadrat-Podcast und diesmal mit einem kurzen Rückblick auf unsere Staffel zum Thema Fachkräftemangel, die wir jetzt beendet haben bzw. beenden werden. Und ich freue mich natürlich an der Stelle, Marion, dass du dabei bist, weil mit wem sollte ich sonst den Rückblick machen?
Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin, Hendrik, und ich bin gespannt auf unseren Rückblick. Da steckt so viel drin und genau, heute versuchen wir das nochmal ein bisschen zu sortieren und abzuschließen.
Ja, genau, so einen kleinen, sagen wir mal, chronologischen Draufblick zu machen. Über was haben wir eigentlich gesprochen? Mit wem haben wir eigentlich gesprochen? Und was sind Dinge auch gewesen, die uns hängen geblieben sind oder wo wir gedacht haben, okay, das lohnt sich vielleicht wirklich, das nochmal kurz anzusprechen. Magst du beginnen, Marion?
Klar, immer. Was haben wir eigentlich gemacht? Gehen wir mal ganz zurück, einmal mit dem Zeitraffer. Gestartet sind wir mit Elke Alsago und das Thema war Deprofessionalisierung, also die Sorge, dass der Fachkräftemangel dazu führt, dass wir die Arbeit eigentlich gar nicht mehr gut und professionell erledigen können. Und Elke hat ja auch sehr klar gesagt, dass eigentlich das System schon immer unterfinanziert ist und schon immer sehr spitz auf Knopf. Und dass sich jetzt durch den Fachkräftemangel das einfach noch extrem zuspitzt. Also die Probleme, die sowieso immer schon auch die soziale Arbeit ausmachen, jetzt nochmal sich potenzieren, dadurch, dass einfach weniger Menschen da sind, die die Aufgaben übernehmen. So, das war so ihr Eingangsstatement.
Mhm. Ja, und die Entwicklungen, die sich dann ja auch abzeichnen, das finde ich, zeigt sich an verschiedenen Stellen, beispielsweise im Kita-Bereich, wo man es ganz klar sehen kann, dass dann gesetzliche Entscheidungen oder politische Entscheidungen getroffen werden, in Gesetze gegossen werden, die dann dazu führen, dass nicht so viele Fachkräfte beispielsweise für die Betreuung von einer bestimmten Zahl von Kindern mehr notwendig sind, sondern man da auch auf andere Mitarbeitende zurückgreifen kann, wo sie dann natürlich damit recht hat, ja, zu sagen, ja, okay, das ist natürlich ein Thema dahinter, dafür zu kämpfen, dass die Professionalität im System gewährleistet bleibt und gleichzeitig, das sozusagen ist mir hängen geblieben dabei, haben wir in dem System, wenn man sich da Zahlen anguckt, dazu in allen Arbeitsfeldern der fast allen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit über die letzten Jahre und Jahrzehnte natürlich ein enormes Wachstum gehabt. Ja, wir haben Kinderbetreuung ausgebaut, in der stationären Jugendhilfe kann man das sehen. Natürlich in der Altenhilfe ist das ein Thema. Und an den Stellen ist natürlich bei einem kontinuierlichen Wachstum immer das Problem dabei, dass eine sozusagen Unterfinanzierung da ist. Das finde ich ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wenn man auf soziale Arbeit als Profession schaut, dann ist soziale Arbeit natürlich immer aus politischer Perspektive Randerscheinung. Also wenn ich soziale Arbeit finanziere, gebe ich ja als Politiker, PolitikerInnen, als politisches System zu, dass unser System nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Also ja, allen Leuten geht's gut, wir haben keine sozialen Probleme und so weiter. Wodurch es natürlich immer an der Stelle zu sowas wie so einer etwas Unterfinanzierung kommt.
Ja, und gleichzeitig ist das ja nicht nur Wachstum, der direkt bei den Menschen angekommen ist im System, sondern das ist ja auch viel Wachstum, der sich eher in Bürokratie ausgebildet hat, also ja. Zunehmende Dokumentation und Antragswesen und Berichterstattung und externe Mittel akquirieren und sonst noch was. Also die Bedarfe in diesem verwaltenden Bereich von sozialer Arbeit, die sind ja auch viel, viel größer geworden. Mhm. Der Aufwand, das überhaupt zu tun. Also einerseits ja, die Bedarfe sind mehr geworden, aber die Anforderungen, den Bedarfen gerecht zu werden, die sind irgendwie auch komplexer geworden. Und wir haben es ja auch schon oft gehört, auch gerade in der letzten Folge wieder, es wird oft auch als Misstrauen empfunden. Also dass immer wieder dieses Gefühl im Raum steht, man traut uns gar nicht mehr zu, dass wir das irgendwie im Sinne der Klienten machen, dass wir im Sinne des Ziels die Mittel verwenden, sondern man muss immer auch noch irgendwie belegen, beweisen, nachweisen, dass man das eigentlich für was Gutes tut. Und das ist natürlich auch was, was Wachstum ein Stück weit mit, ja, also wo sich der Wachstum auch abbildet, zumindest das
Ja,
Wachstum.
ich finde, bestes Beispiel an der Stelle ist immer das Bundesteilhabegesetz, BTHG, ja, wo man halt wirklich dann von einem Bürokratiemonster sprechen kann inzwischen, wenn es überhaupt schon so weit ist, dass es umgesetzt wird, weil auch da wieder landesspezifische Unterschiede, aber hinten dran natürlich eine riesige Bürokratie steht mit wirklich dieser Frage dabei, ja, was kommt denn eigentlich bei den Menschen, die auf die Leistungen angewiesen sind, eigentlich an, in dem Fall dann bei Menschen mit Behinderung, aber eben auch bei anderen, wenn so viel quasi durch Misstrauen, Verwaltung, Antragstellung und so weiter eigentlich gefressen wird.
Ja,
Aber
wir
ich
kommen da
finde, das
später
waren
nochmal
so,
drauf.
ja,
Aber das
genau,
hat
das
ja
waren
auch
so
viel mit
Punkte.
Sicherheit zu tun. Also die auf Seite der Kostenträger dann in dem Fall oder auf Seite von Politik das Bedürfnis zu haben, auch wirklich sicher zu sein, dass die Mittel, die man aufwendet, auch gut verwendet werden. Aber das lässt sich eben nicht unbedingt damit nachweisen und erzeugen, dass man den Aufwand erhöht, das zu beweisen. Aber das Bedürfnis nach Sicherheit, das hat uns ja auch begleitet über die Staffel. Das taucht ja auch immer mal wieder auf.
Ja, voll.
Genau. So, das war
Total.
LKL Sago.
Das war LKL Sago, genau. Wir
Die
haben dann,
Gefahr der Deprofessionalisierung.
genau, wir sind dann nämlich in die andere Richtung gerutscht, zu Herrn Dexheimer, geschäftsführender Vorstand der Diakonie Rosenheim. Und er hat davon gesprochen, dass der Fachkräftemangel auch zu einer Chance werden kann. Sozusagen das Gegenbeispiel dazu, zu dem, was LKL Sago gesagt hat.
Ja, eigentlich ganz spannend, so aus der Praxis heraus anzuerkennen, zu sagen, na gut, die Situation ist so, wie sie ist. Die Gesamtsituation können wir nicht so richtig ändern, wir müssen aber irgendwie doch versuchen, damit klarzukommen und das Beste draus zu machen, eigentlich so, habe ich ihn wahrgenommen, sehr praxisbezogen eigentlich und auch pragmatisch.
Ja, genau. Also ich meine, da das erinnert mich an das Thema Führung insgesamt. Wozu braucht es Führung in Organisationen? Sehr kurz zusammengefasst, um das Überleben der zu führenden Einheit sicherzustellen. Und das ist bei ihm aus seiner Perspektive dann eben die Diakonie Rosenheim. Und dann hilft es an der Stelle sozusagen erstmal wenig, rumzujammern, ja, wir haben zu wenig Personen, so bringt erstmal nichts, sondern es braucht Ideen, Lösungen, Entscheidungen, die dann umgesetzt werden, um den sehr pragmatisch formuliert Laden am Laufen zu halten. Und so wie du gerade gesagt hast, ja, es gibt dazu keine Alternativen. Die Alternative dazu wäre, und das hat er, finde ich, auch immer wieder betont im Gespräch, ja, dann sitzen die Menschen halt in Anführungsstrichen auf der Straße, die Jugendlichen haben keine Betreuung, mit allen damit einhergehenden Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Genau, das hat er sehr klar gemacht und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, er sieht eine große Chance da drin, die Situation nicht einfach nur ja, zu erhalten, sondern sich in dem Moment auch zu fragen, was macht denn aber eigentlich den Kern unserer Arbeit aus? Was ist der Kern professioneller sozialer Arbeit? Und das eben nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern parallel genau darüber auch eben diese Chance zur Professionalisierung zu definieren, zu sagen, wenn wir diese Zeit nutzen, diese ungünstige Situation nutzen und uns damit auseinandersetzen, was macht denn das eigentlich Professionelle aus an dem, was wir tun, dann liegt darin eben auch eine Chance, sich wieder selbst zu vergewissern und darin vielleicht auch zu wachsen und stärker zu werden.
Ja, ich finde es eine total interessante Frage. Geht dann auch in Richtung Ausbildung und Hochschule, Studium und so weiter, zu sagen, naja, was ist denn der tatsächlich professionelle Kern? Ich glaube, da gibt es ganz viel. Die Frage für mich ist immer, bringen die Menschen, die dann aus dem Studium kommen, diese Perspektiven tatsächlich auch mit in die Organisation rein? Also, ja, wissen die, was ihre Pro oder ihren professionellen Kern ausmacht, um das dann auch tatsächlich sozusagen in der praktischen Arbeit leben zu können?
Die Frage haben wir gar nicht so richtig mit ihm bearbeitet. Und eine andere Sache ist mir auch noch hängen geblieben aus dem Gespräch, nämlich die Frage, wenn jetzt das der sozialen Arbeit gelingt, multiprofessionelle Teams zu etablieren und Antworten zu finden auf den Fachkräftemangel, indem man sagt, na gut, da ist der Kern, da ist es wichtig, mit Fachkräften zu arbeiten, das sind andere Aufgaben, die können auch andere erfüllen, dann ja, nehmen wir halt Menschen, die andere Ausbildung mitbringen. Ich denke mal, es ist ja eigentlich nicht nur ein Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit, sondern es ist ein Fachkräftemangel, der uns gesellschaftlich begleitet. Und wir haben das in allen Bereichen. Wann immer ich irgendwie einen Handwerker hier zu Hause haben will, sagt er mir, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht kommen, habe keine Handwerker hier bei mir im Laden. Mir fehlen gerade die Leute, die anderen sind krank. Also das ist was, das zieht sich ja komplett durch alle Branchen durch mit diesem Fachkräftemangel. Und deshalb finde ich, trägt die Antwort nur bedingt. Es wird uns nicht zu aller Zufriedenheit gelingen, so viele fachfremde Menschen zu gewinnen, die gute soziale Arbeit mitgestalten, weil einfach insgesamt uns die Menschen ausgehen, sozusagen.
Ja, also genau, es ist einfach das Problem Fachkräftemangel. Also das zeigt sich sozusagen an dem, was du gesagt hast, wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Es gibt ja Zahlen dazu, wie viel Einwanderung bräuchten wir, damit sozusagen das, was demografisch wegbricht an Arbeitskräften also in Gesamtdeutschland, mit allen Branchen, da liegen wir bei ungefähr 400.000 Menschen pro Jahr, die Nettozuwanderung oder netto zu uns kommen. Klingt immer total schräg, netto und brutto. Netto bedeutet Menschen, die tatsächlich arbeiten können, also unmittelbar als Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Bruttozuwanderung bedeutet mit Familien und Kindern und allem drum und dran. Und dann liegen wir bei ungefähr 1,2 Millionen Personen, die wir jährlich bräuchten. Wenn man dann dagegen aktuelle politische Entwicklungen sozusagen dagegen hält, würde ich sagen, ist es ein schwieriges Ding. Werden wir da wahrscheinlich so einfach nicht hinkommen.
Nee, werden wir nicht hinkommen und es ist auch schwer auszuhalten, auch unter dem Aspekt der Menschenwürde und des Respekts und des
Voll.
Umgangs miteinander, unabhängig von Fachkräftemangel oder nicht. Ja, eigentlich brauchen wir wahrscheinlich Einwanderung, brauchen vor allem aber auch eine Systemtransformation, eine echte. Also nicht nur so ein bisschen weniger hier und ein bisschen mehr da, sondern doch, also das, was Andreas Exheimer gesagt hat, ist ja quasi ein Lösungsansatz für die eigene Organisation, für den eigenen Einflussbereich so. Und ich habe aber den Eindruck, eigentlich, und so haben wir ja die Staffel dann auch weiter aufgebaut, brauchen wir auch nochmal einen Draufblick auf das große Ganze. Und wie kommen wir gesellschaftlich vielleicht auch weiter? Wen brauchen wir da als Partner und Gesprächspartner, Akteure im Netzwerk und so weiter, um eine große Lösung zu stricken, die wirklich eine Veränderung mit sich bringt und nicht nur ein paar Millionen hier oder da einspart, sondern die wirklich Antworten auf diese riesigen Herausforderungen auch mit sich bringt.
Ja, genau. Also es ist, finde ich, erstmal diese klassische Unterscheidung Arbeit im System, und das passiert bei Dexheimer sozusagen an der Stelle sehr logisch aus seiner Rolle heraus, ist aber noch nicht die Arbeit am System. Also wir bleiben immer noch im gleichen System dabei. Und ich finde, wenn man dann die nächste Episode in den Blick nimmt, Florian Fickler, mit dem wir ja gesprochen haben, zu Zahlen, Statistiken und so weiter zum Thema, der beispielsweise die Sachsen-Studie erwähnt hat, wo es dann darum ging, naja, wenn man auf beispielsweise die Sondervermögen schaut, die Milliarden, die aktuell an verschiedenen Stellen zum einen für Infrastruktur, zum anderen für Verteidigung ausgegeben werden, hat man immer so dieses Gefühl, ja, da wird erst das Geld zur Verfügung gestellt und dann diese Frage gestellt, ja, wofür eigentlich? Und an der Stelle wäre ja zumindest ein Aspekt einer Transformation zu sagen, nee, lass uns doch mal kurz vorher überlegen, wohin wollen wir denn eigentlich, und dann das Geld an der Stelle auch dazu zur Verfügung zu stellen oder
Ja,
die Schritte zu gehen dahin.
am Ende haben wir gar nicht so viel über die Sachsen-Studie geredet, sondern tatsächlich mehr über dieses Geld. genau, aber auch, also total bestechend die Logik, ne? Zu sagen, erstmal das Zielbild zu formulieren und zu überlegen, wo wollen wir hin und was braucht es dafür? Wie können wir das realisieren? Und ja, das ist mir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Das fand ich auch eine sehr spannende Diskussion am Ende in dieser Folge.
Naja, wir haben ja, also eben aktuell, ja, wenn man drauf schaut, aktuelle Studien, die belegen auf der einen Seite, die Superreichen werden superreicher, wobei superreich immer das falsche Framing
Überreich,
sozusagen
finde ich eine
dahinter.
schöne Form.
Überreich, genau, ja, die Überreichen, also wirklich Überreichtum, der hinten dran ist. Und gleichzeitig kommt, also wirklich, war ja quasi 2 Tage später, die Studie dazu raus, dass zunehmend mehr Menschen von Armut betroffen sind in Deutschland. Eine absurde Geschichte. Und an Geld sozusagen kann es eigentlich erstmal nicht liegen. Da kommt man dann hin zu, ja, Reichensteuer, Vermögenssteuer und so weiter und so weiter, solche Aspekte, wo Möglichkeiten da wären. Aber wenn man nicht diese Frage stellt, ja, wohin wollen wir denn eigentlich, dann ist es wirklich immer schwierig zu sagen, ja, was machen wir denn mit dem Geld, was denn da eigentlich zur Verfügung steht. Ja, da könnte man Pflege und so weiter. Ja.
Ist spannend, weil ich das Gefühl habe, einerseits ist die Bereitschaft gerade relativ groß. Also so gesellschaftlich in der Bevölkerung gibt es eine große Zustimmung zu Zugriff auf Vermögen, also Vermögensteuer einführen und diese extreme Ungleichheit abzuschaffen oder nicht abzuschaffen, das ist ja völlig übertrieben, aber ein bisschen abzumildern, also ein bisschen mehr von denen zu nehmen, die wirklich viel haben, anstatt immer ein bisschen was von denen zu nehmen, die eh schon nicht so viel haben. Und aber
crazy.
Politik traut sich da überhaupt nicht dran, so, da gibt es einzelne wenige, die dann aber auch gleich wieder als gefährlich, extremistisch und radikal gebrandmarkt werden.
Linke Spinner und so
ja,
weiter.
Ja, wir haben ja versucht, Heidi Reichenegg hier auch für den Podcast zu gewinnen.
Hat leider nicht geklappt.
Um mit ihr mal darüber zu reden, wie kann man denn wirklich auch Politik gestalten? Was braucht es denn? Ich meine, Heidi Reichenegg ist selbst Sozialarbeiterin, so, die kommt aus dem System, die kennt das auch von innen, die weiß, worüber sie redet und sie gestaltet Politik. Das war eigentlich ja so eine total gute Idee, mit ihr darüber zu reden. Also die Bereitschaft auf der einen Seite ist total groß und auf der anderen Seite geht man das Thema nicht an, vielleicht weil es auch so groß ist. Und ohne das wird es auch nicht gehen. Also ein bisschen mehr Geld im System braucht man ja schon, so ein bisschen Spielgeld. So. Und dann muss man aber eben trotzdem einfach auch mal an das Spiel ran und die Spielregeln nochmal neu verhandeln. Und nicht nur die Mitspielerin mit weniger ausstatten. So.
Ja. Nee, total. Ja, also ist, glaube ich, ein Riesenthema dahinter. Aber ich fand dieses Logik erstmal rumdrehen, fand ich total spannend an der Stelle zu sagen, wohin wollen wir denn eigentlich, bevor wir anfangen, irgendwie was also irgendwelche Gelder auszugeben und rumzubasteln mit irgendwas und sich diese Frage erstmal zu stellen.
Ja, und mit Florian
ja
haben wir auch darüber geredet.
Du.
Dass zu große soziale Ungleichheit einfach Folgeprobleme mit sich bringt, die wir ja jetzt auch schon spüren an allen Ecken und Enden. Und dass man das eigentlich nicht weiter bedienen dürfte, sondern eben da einfach mal eine Bremse einzuschieben und sagen, hey, das müssen wir ein bisschen abmildern. So.
Ja, also ich habe nur irgendwie jetzt auf Social Media irgendwie so ein Foto gesehen, T-Shirt Amerika, wo drauf steht, wenn du Trump wählst, bist du entweder Milliardär oder dumm. Und jetzt kannst du mal auf deinen Kontostand schauen und entscheiden. So, fand ich ein witziges T-Shirt an der Stelle, wo diese gesellschaftliche Spaltung sozusagen deutlich wird, wo halt klar wird, okay, wir haben da ein echtes Problem, was in Richtung Demokratiegefährdung und so weiter läuft, und zwar massiv. Ja, so finde ich es wirklich eins der größten Themen, die hinten dran sind.
Ja, und die Situation ist schon so verfahren, also in dem Moment, wo ich die Leute anspreche mit entweder bist du Millionär oder dumm, dann will ja auch keiner so gelabelt sein und das verschärft.
Total.
Aber wir stehen schon da. Es ist genau so. Und wir haben es ja in Deutschland auch mit der AfD und so weiter. Da müssen wir gar nicht über den großen Teich drüber gucken. Aber ja, das ist eine eigene Staffel wert, Hendrik.
Das wäre eine Staffel, aber das ist vielleicht der falsche Podcast dann an der Stelle. Ich weiß ja, dass dich das Thema tatsächlich total bewegt und ich kann es auch total nachvollziehen, weil mich bewegt es schon auch. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Vielleicht kriegen wir Heidi Reichenegg ja doch noch. Lass einen Schritt weitergehen. Weil in Richtung Systemtransformation, du hattest es eben angesprochen, war ja jetzt auch bei Florian Fickler unterschiedliche Denklogik sozusagen reinzubringen in das System. Und ich hatte dann ohne dich leider an der Stelle, du warst verhindert, mit Lars Dierking von Gangway Hamburg darüber gesprochen. Hintergrund davon war, es gab eine Anfrage von ihm, ob ich das in verschiedenen Organisationen erlebe, dass nicht nur innerhalb der Organisationen die Probleme durch den Fachkräftemangel entstehen, sondern in der Kopplung von Leistungserbringern, also Organisationen der Sozialwirtschaft und Kostenträgern auf der anderen Seite und ob es da Brüche und so weiter gibt. Und da haben wir drüber gesprochen und ganz klar war an der Stelle, ja, nicht nur den Organisationen, also den Organisationen der Sozialwirtschaft, den Leistungserbringern fehlen die Fachkräfte, sondern auch auf Kostenträgerseite fehlen die Fachkräfte mit der Problematik dabei, dass die aber voneinander abhängig sind. Also, um Gelder zu bekommen, muss ich sie beim Kostenträger muss ich sie beantragen. Da gibt es aber keine Antwort dazu, weil niemand mehr sozusagen da ist, der diese Dinge bearbeitet. Und dadurch kommen wir sozusagen insgesamt insgesamt in ein Problem oder ein brüchiges System rein, wo sich wieder die Frage stellt, ja, wie lange wollen wir denn in diesem System eigentlich drin bleiben oder wie lange können wir in diesem System drin bleiben? Und am Ende des Tages sozusagen, wenn man da drauf schaut, sind erstmal alle überlastet da drin.
Wie soll es auch anders sein?
Genau, ja, also wie sollte es auch anders sein? Und alle schauen sozusagen auf die anderen. Ja, wenn die Jugendämter mal schneller arbeiten würden und die Anträge mal schneller machen würden, die Jugendämter sagen, wenn die sozialen Einrichtungen mal besser sozusagen ihre Anträge stellen würden und so weiter. Also ja, so ein gegenseitiges Schuld hin und her schieben, aber dieses Rauszoomen, das fand ich bei der Episode spannenden Punkt, das passiert sehr selten. Also, dass wirklich sozusagen die Branche insgesamt in den Blick genommen wird. Das hatten wir da an der Stelle.
Ich habe die Folge nur gehört im Nachhinein. Und das geht ja auch nicht nur um Schuld hin und her schieben, sondern es geht ja auch um genau diese Frage von Sicherheit und Vertrauen und Mut und Verantwortung und so. Also wenn ich auf der Gegenseite niemanden erreiche, was mache ich denn dann? So, fange ich dann an, den zu beschimpfen und zu beschuldigen? Oder finden wir dann vielleicht irgendwie pragmatische Lösungen, wie wir dann trotzdem handeln? Weil am Ende ist ja soziale Arbeit oft auch einfach geprägt davon, dass es eben notwendig ist. Also dass die Hilfe jetzt benötigt wird. Und nur weil auf der anderen Seite niemand da ist, der das freigeben kann, antwortet, sein Okay drunter setzen kann. Das landet dann am Ende, trifft es den Einzelnen, der das gerade braucht. So, und da in ein ehrliches Miteinander zu kommen und in ein Gespräch zu kommen, wo man auch wieder eigentlich pragmatisch, lösungsorientiert versucht, Verabredungen zu treffen, wie man damit umgeht, wenn das der Fall ist, weil die Situation ist einfach so, wie sie ist, wir können sie nicht ändern, wir können sie anerkennen, wir können damit umgehen. Und da in der Ehrlichkeit miteinander zu kommen, ich glaube, das war schon auch viel von der Perspektive von Lars Dierking, dass man das auch einfach mal aussprechen muss, ne?
Ja, also ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Ich habe da einen eigenen Blogbeitrag dazu geschrieben. Wir verlinken auch einige Punkte natürlich hier in den Shownotes dann, also beispielsweise auch diesen Blogbeitrag dazu mit der Problematik, ja, mit wem spricht man darüber? Weil wenn ich als soziale Einrichtung zugebe, dass es bei mir nicht funktioniert, kommen gegebenenfalls die Kostenträger auf die Idee zu sagen, schwierig. Und die Kostenträger selber sagen, ja, bei mir funktioniert es jetzt nicht so, weil wegen den ganzen fehlenden Fachkräften bei mir geht auch nicht, weil ich bin ja verantwortlich dafür, sozusagen die Leistung zu erbringen, beziehungsweise die Kosten zu tragen und so weiter und so weiter. Also wie könnte da ein guter Austausch stattfinden? Finde ich eine hochrelevante, aber echt schwierig zu beantwortende Frage.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Lars Dierking sucht eigentlich auch andere Akteure, die sagen, ja, uns geht's auch so, wir haben das Problem auch.
Ja, genau.
Lass uns doch mal miteinander darüber reden. Genau. Auch mit allen Beteiligten, nicht nur die eine und die andere Seite, sondern wirklich im Sinne der Zielgruppe und im Sinne der Praktikabilität da Lösungen zu finden miteinander.
Ja. So. Eine Lösung, KI. Oder?
Ja,
Fragezeichen.
Unbedingt, Hendrik, auf jeden Fall. So habe ich die Folge auch verstanden.
So, ja, oder? Das war doch eine ganz einfache Geschichte. Immer KI reinhauen, überall, lustiger Prompt, dann läuft der Laden.
Ja, genau. Ja, wir haben uns mit Julian Löhe unterhalten. Magst du noch kurz was zu Julian sagen?
Kann ich machen. Julian Löhe ist Professor an der Fachhochschule in Münster, inzwischen Dekan des Fachbereichs Sozialwesen, leitet den Masterstudiengang Sozialmanagement an der Fachhochschule in Münster und beschäftigt sich viel mit und schon lange mit dem Thema KI in der Sozialwirtschaft. Und hat auch ein Buch dazu geschrieben, auch das verlinken wir hier in den Shownotes dazu, weil man sich das einfach auch Open Access runterladen kann. Das ist super erstmal, was da sozusagen alles passiert. Und aus unserer Perspektive sozusagen ist natürlich dieses Thema, egal wo man gerade hinschaut, hochspannend, hochrelevant, hochdynamisch. Und an dieser Stelle hochdynamisch wird's etwas schwierig, würde ich sagen. Ja, also weil es so schnelle Entwicklungen sind, die in dem Kontext von KI und KI-Entwicklungen alle da sind, dass es Organisationen der Sozialwirtschaft völlig nachvollziehbar schwerfällt, da überhaupt dran zu bleiben, überhaupt sozusagen irgendwie weiterzugehen.
Ja, absolut. Also ich habe mir das Buch auch runtergeladen und meine letzte Hausarbeit für die Hochschule damit geschrieben.
Ich kann mich erinnern, ja.
Tolles Buch. Und ich hatte sogar als Einzelperson jetzt auch schon immer das Gefühl, krass, die Entwicklung, diese technischen Möglichkeiten sind so exorbitant schnell, dass selbst für meine Hausarbeit ich eigentlich nicht hinterherkomme und immer denke, wenn ich heute aufhöre zu lesen, dann ist morgen alles schon wieder hinfällig. Wie sollen denn so große, komplexe soziale Organisationen damit umgehen, wenn die dann auch noch irgendwelche Meinungsbildungsprozesse, Entscheidungsprozesse und sowas alles hinten dran haben. Also KI, die Technik als solche ist so schnelllebig, dass man eigentlich gar keine Chance hat, partizipativ hinterherzukommen und sagen, ja, ah, cool, guck mal, das haben wir zur Kenntnis genommen, das geht, das wollen wir bei uns etablieren, da ist das schon einfach wieder total veraltet. Und ich habe mich ganz oft gefragt, jetzt nicht so sehr in der Folge, aber tatsächlich in letzter Zeit, wie viel KI brauchen Organisationen der Sozialwirtschaft eigentlich und wie kann man sich das sinnvoll nutzbar machen? So, wie kann man damit wirklich gut umgehen? Da habe ich auch noch keine guten Antworten drauf. Ist mir auch alles zu schnelllebig für mein eigenes Leben vielleicht. Aber das sind Riesenfragen, die da aufstehen. Und ja, also was wir mit Julian Löhe diskutiert haben, ja, klar, natürlich ist KI nicht die Lösung. KI kann an der einen oder anderen Stelle irgendwie hilfreich sein und uns weiterbringen, aber KI ist nicht die Lösung für den Fachkräftemangel. So auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, eigentlich brauchen wir eher auch nochmal Fachkräfte, um KI zu gestalten. So nochmal vielleicht auch neue und andere Fachkräfte mit ganz neuen Perspektiven auch in der sozialen Arbeit.
Ja, ich fand mehrere Punkte, die du gesagt hast, spannend. Also alleine Nutzen im Privaten sozusagen ist eine Perspektive dabei. Selbst da das Gefühl dabei zu haben, okay, das ist wahnsinnig schnell. Ich kann es für mich aus meiner beruflichen Perspektive sozusagen als Freiberufler betrachten, wo ich auch in Anführungsstrichen alleine das nutze, natürlich für verschiedene Dinge, Gestaltung von Ideen, Blogbeiträgen, Angebotsvorbereitungen und so weiter, mit super Möglichkeiten. Wenn ich dann aber eben genauso wie du sagst, auf Organisationen gucke, teilweise hochkomplexe, große Organisationen, mehrere tausend Mitarbeitende und so weiter, die hinten dran sind, und aus einer systemtheoretischen Perspektive zu betrachten, sind soziale Systeme oder diese Organisationen erstmal strukturell konservativ, also immer bestrebt danach, sozusagen den Status quo zu halten. Und wie soll das gelingen, unter dieser Geschwindigkeit den Status quo zu halten, sondern es ist eine permanente Entwicklung, die da notwendig ist, mit der Frage, und das finde ich den interessanten Punkt dabei, Organisationen oder Verantwortliche in Organisationen könnten ja auch die Entscheidung treffen, dass es jetzt so und so und so zu nutzen ist, also KI-Leitlinien zu entwickeln. Klammer auf, auch dazu gibt es einen kleinen Blogbeitrag, Klammer zu, Regeln zu verabschieden, Vorgaben zu gestalten und so weiter und so weiter. Das Problem, was ich dabei sehe, oder vielleicht auch zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass diese ganze KI-Thematik auf sowieso hochgradig be- oder überlastete Organisationen der Sozialwirtschaft trifft. Ja, Thema Fachkräftemangel sind wir ja gerade dabei, zum Beispiel, oder Thema Bürokratie, Verregelung und so weiter. Und dann sollen wir uns auch noch mit dem Thema KI beschäftigen. Ich habe oft das Gefühl, die Einrichtungen sind gar nicht so weit, quasi, sich mit dem nächsten neuen Thema zu beschäftigen, das sich dann auch noch so schnell entwickelt. Und der zweite Punkt, wenn ich diese Entscheidungen treffe, Leitlinien, Regeln, Vorgabe und so weiter, dann brauche ich immer noch Leute, die dabei mitgehen. Also Entscheidungen treffen alleine reicht nicht, sondern ich muss die Gefolgschaft sichern, wie sich das sozusagen aus so einer systemischen Führungsperspektive bezeichnen lässt. Weil wenn keiner mitgeht bei meinen Regeln, dann bringen die auch nichts. Und dann nutzt wieder jeder selber in irgendeiner Art und Weise mit seinem privaten Handy oder keine Ahnung, KI in einer völlig ungeregelten Art und Weise von den Mitarbeitenden, in Anführungsstrichen an der Basis angefangen, bis zu den Führungskräften, die dadurch Entscheidungen vorbereiten und so weiter und so weiter. Also wie ist
Ja,
die,
und,
ist die Anschlussfähigkeit
Und
sicherzustellen
dann
dazu.
einfach auch total unreflektiert an vielen Stellen, ne? Also wir haben das ja beide auch immer wieder, dass wir uns davon berichten, wie beeindruckt wir im ersten Moment davon sind, was KI uns vielleicht mal ausspuckt, wenn wir damit rumspielen. Und danach denken wir, ja, warte mal, das ist aber irgendwie auch komisch, das sieht erstmal nur gut aus, aber wenn man sich es genauer anguckt, dann ist das irgendwie auch schon wieder nicht mehr ganz so überzeugend. Und dafür braucht es aber ja auch ein Stück weit Expertise natürlich zum einen, um das beurteilen zu können, aber zum anderen natürlich auch gedanklichen Freiraum, um überhaupt das in Frage zu stellen und nicht nur zu sagen, ah, okay, das Ding ist erledigt, da kann ich einen Haken dran machen, die To-Do-Liste ist ein bisschen kürzer geworden, sondern ich lasse mir Zuarbeit von KI geben und habe aber dann gar keine Möglichkeiten mehr zu sagen, so und jetzt nehme ich mir nochmal die Zeit, das kritisch zu betrachten, sondern dann wird das eingespeist ins System und andere müssen damit weiterarbeiten. Und dann kommt ja auch noch der Workslop dazu, dass die anderen dann sagen, hä, warte mal, was mache ich hier eigentlich?
Warum
Was ist das
das
eigentlich
jetzt
für eine
eigentlich?
Vorlage? Wo kommt die eigentlich her? Was taugt die eigentlich? Also sich das Problem von erstmal gut aussehendem Inhalt, der sich später dann als nicht tragfähig entpuppt, verschoben wird. Also von der Form, die es produziert und eingespeist hat ins System, hin zu denen, die das dann später irgendwie aufdecken. Genau, also das bringt auch eher wieder neue Folgeprobleme mit sich als unbedingt nur Lösungen auf die in erster Sicht sozusagen.
Naja, und den Punkt, den du genannt hast, ja, es muss ja irgendwie wieder kontrolliert werden, in den Blick genommen werden, eingeschätzt werden. Ergebnisse von KI braucht ja Erfahrung, Erfahrungswissen, Kompetenz. Woher soll die kommen für neue Mitarbeitende, die sozusagen in dieses System reinkommen, was dann auch da wieder an der Stelle wahrscheinlich nicht ohne zusätzliche Ressourcen, ohne Einarbeitung, ohne lange Beschäftigung und so weiter damit sozusagen überhaupt möglich ist. Damit ich überhaupt Ergebnisse oder das, was mir KI ausspuckt, Ergebnisse bewerten kann und einordnen kann. Ich finde es hochgradig interessant. Und naja, ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, finde ich die Ressourcenverschwendung, also tatsächlich eine sozial-ökologische Frage. Sozial auf der einen Seite, wer speist die Daten in KI ein, ja, auch das verlagert auf die südliche Halbkugel dieser Welt, und ökologisch natürlich auch mehr als hinterfragbar, wie viel Energie, Wasser und so weiter wird benötigt für KI.
Ja, fand ich auch super spannend. Habe ich tatsächlich mir vorher auch wenig Gedanken darum gemacht, aber KI wird erst dann intelligent, wenn diese unfassbar vielen Daten, die da reingekloppt werden, von Menschen sortiert werden und Menschen sagen, ah, das ist so zu interpretieren, das so, damit KI das dann später selbstständig weitermachen kann. Und natürlich macht das nicht der Hendrik und nicht die Marion hier schön am Schreibtisch, sondern das machen Leute, die dafür schlecht bezahlt werden, unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Aber wir profitieren im Alltag jeden Tag davon und machen uns das überhaupt nicht bewusst. Und tatsächlich, mir wird auch immer ganz anders, wenn Leute jeden Tag immer auf KI zugreifen und am besten per Sprachanfrage ihr Handy irgendwas fragen und KI dann die Antwort ausspuckt oder vorliest, weil ich mir denke, ey, was das kostet an Kühlung für das Rechenzentrum, über das jetzt hier gerade alles läuft, das kannst du auch einfach googeln. Das würde völlig ausreichen. So, da wird
Ja, und
das bricht so
selbst
einen
Google setzt ja
Alltag.
sozusagen sofort auf irgendwelche KI-Zusammenfassungen. Also
Ja,
auch da hat man
voll.
sozusagen wieder ein Problem. Nein.
Du musst total viel Energie aufwenden, um zu vermeiden, mit KI zu arbeiten. Und es führt aber, glaube ich, und das finde ich das Gefährliche, zu so einer Gewöhnung. Wir gewöhnen uns einfach daran, dass KI das für uns macht. Und ich war jetzt am Wochenende auch wandern mit einer Freundin, kurzer Exkurs, habe dann natürlich auch Google Lens gefragt, was ist das hier eigentlich für eine Pflanze oder für ein Tier, weil ich das nicht wusste. Und habe gesagt, ah, guck mal, hier, das ist das und das. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 das ist es nicht. Hat sich ein bisschen lustig drüber gemacht, weil ich ja die ganze Zeit sage, du musst KI immer hinterfragen und dem Moment einfach dann das genommen hat, was Lenz mir ausgespuckt hat und sie gesagt hat, ne, so, die Pflanze kenne ich zufällig, die ist es nicht. So, da musst du nochmal
Ja, du
weitersuchen. Und
brauchst die
eigentlich müsste man
Erfahrung.
an dem Beispiel dann immer gleich nochmal sagen, okay, KI sagt, das ist das, dann müsste ich es eigentlich nochmal von hinten recherchieren und rausfinden, ist es das eigentlich wirklich so? Und das macht man natürlich nicht. Klar, da fallen wir immer alle wieder drauf rein, so.
Ja, genau, es ist wiederum auch der doppelte Aufwand, ja? Also so,
Ja.
macht ja keinen Spaß.
Und für
Also
doppelten Aufwand
kann
haben wir ja gar keine Zeit. Wir brauchen ja eigentlich das Gegenteil, den halben Aufwand,
gell.
ne?
Ja, deswegen kann KI weg, wäre sozusagen die Überleitung zur
Voll.
Episode mit Sandra Beals, mit der wir über Exnovation gesprochen haben. Also in Anführungsstrichen, dass die andere Seite der Medaille von Innovation. Ja, Innovation immer sozusagen netter Begriff und jeder will irgendwie innovativ werden, aber mit der Problematik dabei, ja, was lassen wir denn weg? Womit hören wir denn auf? Was machen wir denn auch vielleicht nicht mehr? Ja, das fand ich auch ein interessanter oder wichtiger Diskurs sozusagen, den wir da hatten zum Thema Fachkräftemangel.
Ja, ich fand das total super. Ich habe den Begriff relativ am Anfang kennengelernt, als wir uns kennengelernt haben und bin seitdem Fan davon. Und wann immer ich davon erzähle, kriege ich auch weitere Begeisterung. Also Exnovation einfach als Wording für etwas, was bisher nicht so attraktiv ist, ne? Aufräumen, entrümpeln, ausmisten, so, da hat ja keiner Bock drauf. Aber Exnovation klingt irgendwie cool, klingt viel besser, klingt ein bisschen nach Innovation, ist vielleicht auch das innovative Ausmisten, könnte man sagen. Also
Ja, ich
aufräumen,
finde es
neu gedacht.
ja. Genau, aufräumen, neu gedacht. Also erstmal finde ich wichtig, und genauso wie du das erlebst, erlebe ich das ja auch. Der Begriff alleine ist sehr anschlussfähig. Der Begriff alleine löst positive Dinge auf. Ja, endlich kann man es mal benennen, sozusagen. Also ja, damit werden Denkräume eröffnet in Organisationen. Also was können wir weglassen? Und gleichzeitig ist Exnovation natürlich immer auch eine Veränderung von bisher liebgewonnenem, bisher genutztem, bisher, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht, ja, sozusagen ist dann eher der Standardsatz dazu, was dann bei Veränderung immer sozusagen eine gewisse Sicherheit in Frage stellt. Also ja, will ich das jetzt wirklich nicht mehr machen? Sollen wir das wirklich aufhören? Das Angebot vielleicht doch nicht mehr anbieten? Vielleicht hier weniger machen, da weniger machen.
Ja, und das traut man sich nicht so richtig und dann denkt man, das geht vielleicht auch gar nicht und ja, du hast es gerade selber gesagt, das ist irgendwie eins von den Programmen, die doch aber so toll sind und die wird schon so lange machen und die so viel Spaß machen und genau, diese Frage sich zu stellen, was davon behalten wir, was davon lassen wir sein, ist natürlich eine ganz notwendige, weil man gar nicht immer nur so weitermachen kann. Und ich finde es so, das klingt so logisch, da gibt es überhaupt keine Gegenargumente mehr. Seit Jahren und Jahrzehnten machen wir immer noch Innovation und packen noch was obendrauf und haben noch eine tolle Idee für den nächsten Projektantrag. Das ist ja ganz klar, dass wir alle am Ende der Fahnenstange uns fühlen und nicht mehr weiterkommen. Zeit für Exnovation, auch mal was wegzulassen und mit etwas aufzuhören. Und
ja,
ja, das
genau.
ist ungleich schwieriger, als noch was Neues, Tolles noch obendrauf zu satteln.
Ja, genau. Und das, was finde ich dabei sozusagen so ein bisschen, also ich glaube, das kann man gut in dem eigenen Einflussbereich auch machen, in dem Bereich, wo ich sozusagen entweder ganz individuell meine Kontrolle drüber habe, also tatsächlich den Schrank aufräumen oder meinen Computer mal ausmisten oder sowas. Das kann ich auch innerhalb der Organisation auch noch ganz gut, also da, wo der eigene Einflussbereich ist. Wenn das aber dann sozusagen in Fahrtabhängigkeiten kommt, in gesetzliche Vorgaben, die irgendwann mal vor, was weiß ich, wie vielen Jahren so entschieden wurden, dann wird es schon wieder ganz schön tricky an der Stelle. Also wenn man wirklich so auf so eine systemverändernde Perspektive geht mit dem Thema Exnovation, finde ich es ja echt mal nicht ganz so einfach.
Aber eigentlich streifen wir immer wieder die Frage des Systems, ne? So jetzt,
ja.
Also wo
Ja,
wir das
voll.
Nochmal so gemeinsam sortiert betrachten, wird es mir tatsächlich auch nochmal klarer. Eigentlich müssen wir mal darüber reden, was kann vom großen Ganzen weg und doch stärker nochmal auch drüber nachdenken, wer kann das denn auch eigentlich wegverhandeln?
Ja, genau. Also wo, wie können die Entscheidungen wo, an welchen Stellen getroffen werden? Also grundsätzliche Veränderungen wirklich konkret durchzusetzen. Und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, eigentlich sind die Zeiten, also wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert, sind die Zeiten dafür gerade gut, tatsächliche Veränderungen durchzusetzen? Also ja, auch Exnovation auf Systemebene, durchzusetzen? Oder sind es eigentlich eher schwierige Zeiten? Und ich hatte dieses Adam Gramsci-Zitat, es ist die Zeit der Monster, ja, weil das Gute oder das Neue ist noch nicht da, das Alte ist aber auch noch nicht weg und wir befinden uns genau in so einer Zwischenzeit, die sich komisch anfühlt an der Stelle. Und eigentlich, wenn man dann sozusagen zur letzten Episode auch rübergeht, betont auch Michael Wilein, ja, eigentlich haben wir jetzt die Chance dazu, tatsächliche Veränderungen sozusagen in den Systemen anzustoßen, weil alle, und das stellen wir jetzt auch hier gerade fest, ja, systemisch sozusagen an der Stelle nicht mehr weiterkommen. Da können wir noch so viel im System verändern, passiert nichts.
Und gleichzeitig bleibt immer die Frage von Sicherheit und Unsicherheit und dem großen Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn die Leute sowieso schon entbettet sind und sich eben nicht mehr sicher fühlen, dann ist noch mehr Veränderung natürlich fatal, weil das schnell dazu führt, dass sie Sicherheit woanders suchen und Leute Sicherheit versprechen, die sie überhaupt nicht halten können, siehe AfD. Aber es ist ein Bedürfnis nach einer Perspektive, nach Sicherheit, nach Einfachheit im Menschen oder in vielen Menschen vorhanden. Und das macht es so gefährlich. Aber eigentlich ist es mehr als überfällig, genau diese Fragen mal zu stellen. Und es bräuchte irgendwie Menschen, die das die so eine Ruhe, Souveränität und Sicherheit ausstrahlen, vielleicht auch, dass sie sagen, hey, das schaffen wir gemeinsam. Vielleicht brauchen wir doch Angela Merkel zurück.
Das weiß ich nicht, ob
das
die.
Also, schon.
Die hat auf jeden Fall viel Sicherheit ausgestrahlt, aber ich weiß gar nicht, ob die so viel in die Wege geleitet hat. Aber ich habe gerade bei dem, was du gesagt hast, an einen.
Ich hätte
Punkt
das auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber du weißt, was ich meine. Dieses Ausstrahlen von der Ruhe, sie hat so viel auch. Ja, vielleicht ausgesessen am Ende des Tages, aber da sind im Moment keine Menschen mehr, die das tun, sondern da springen Leute hin und her, sagen heute hü, morgen hot und das erzeugt ja nicht Sicherheit, im Gegenteil, das verstärkt ja diese ganze Unsicherheit noch total unsinnig. Voll.
Ja, ich habe gerade nur dran gedacht, an diesem Punkt, den wir mit Michael Wilein hatten, an dieses Thema Ambiguitätstoleranz, Mehrdeutigkeiten aushalten können und das ist immer so ein bisschen so diese Perspektive, die ich da so versuche mit reinzubringen. Eigentlich sind wir in der sozialen Arbeit ideal dafür geeignet, weil das Kernkompetenz von Sozialarbeitenden, aus meiner Perspektive zumindest, sein müsste, weil wir immer mit diesen Dilemmata arbeiten, immer mit diesen Widersprüchlichkeiten. Auf der einen Seite sind wir für die Kontrolle verantwortlich aus einer staatlichen Perspektive heraus, auf der anderen Seite müssen wir aber gleichzeitig das Wohl des Klienten in den Blick nehmen. Soziale Arbeit ist immer unsicher, weil ich nicht weiß, was morgen passiert, wie es dem Klienten, den Jugendlichen, keine Ahnung, wie es denen geht und so weiter. Und eigentlich könnten wir daraus super schöpfen, sozusagen aus dem, was professionelle Identität in der sozialen Arbeit ausmacht.
Ja, aber mit Michael Wilein haben wir auch darüber gesprochen, wie markant gerade diese ganzen Krisensymptome sind und wie wenig Raum gefühlt an allen Ecken und Enden ist, um so Dinge mal zu denken. Also dieses
für die Reflexion
belastet
quasi
sein und gar keine gedanklichen Spielräume mehr zu haben für Reflexion, für Infragestellen, für Unsicherheit aushalten und all sowas, sondern eigentlich immer ein krasses Bedürfnis nach schnellen Antworten, siehe KI, nach schnellen und einfachen Lösungen, nach irgendwie weiterkommen, nach erledigen, weil es so viel zu viel ist an allen Ecken und Enden. Und die Tendenz ist ja, also ist ja nicht absehbar, dass sich das umkehrt, sondern im Gegenteil, es wird ja eher mehr. Die Sparpläne der Regierung, der Sparzwang in einem Betracht des Haushalts und dann geht man das aber eben nicht richtig an und holt sich ein bisschen mehr Spielgeld, um dann auch nochmal über das System zu reden, sondern man spart bei denen, die eh schon nichts haben und erhöht die Eigenbeiträge und erhöht damit ja auch den Druck, weil irgendwo muss es ja dann wieder erwirtschaftet werden. Und das ist alles so kurzsichtig und es ist alles so aus der Not und unter Druck gestrickt. Also ich sehe das überhaupt nicht, dass wir da irgendwas aufkündigen, in Frage stellen und umkehren im Sinne von Exnovation, sondern im Gegenteil. Wir spannen den Bogen immer noch ein bisschen weiter.
Ja, genau. Also ich finde es schon ganz interessant. Wir haben diese Episode mit Michael Wilein ja auch kommen wir mit Vertrauen aus der Krise überschrieben. Und ich fand es ganz interessant. Es gibt die Entwicklungen im Kontext der Eingliederungshilfe. Ich bin mir nicht sicher, ob auf allen Arbeitsfeldern, dass man zurückkommt zu einem Trägerbudget. Ja, also, dass die Kostenträger, und das finde ich eine ganz interessante Perspektive dabei, sagen, okay, nicht mehr Einzelleistungen, die abgerechnet werden, sondern Trägerbudget, was zur Verfügung gestellt wird, und die Einrichtungen dürfen damit sozusagen machen, was sie, also wahrscheinlich nicht, was sie wollen, sondern halt tatsächlich dann auch fachlich sozusagen gut eingesetzt. Aber das fand ich eine interessante Perspektive. Gibt es in einigen Bundesländern inzwischen, und war für mich so, ja, okay. Ist das schon mal ein Schritt sozusagen, der in diese Richtung geht, zu sagen, weniger Bürokratie, indem ich sozusagen den Einrichtungen Geld zur Verfügung stelle und darauf vertraue, dass die professionell handeln und nicht bei jedem einzelnen Schleckeis, was sie irgendwie kaufen, nachweisen müssen, für wen und für was und in welchem Umfang das denn jetzt notwendig gewesen ist.
Ja, da gibt's ja auch viele Geschichten von, wie hoch der Aufwand ist, irgendwelche Bons zu prüfen, um dann festzustellen, hey, die haben ein Eis mehr gekauft, als Menschen abgerechnet wurden oder was
Ja,
weiß ich.
was
So,
ein Quatsch.
lohnt sich das? Ist das wirklich
Nein.
sinnvoll, das in Frage zu stellen? Die werden schon einen Grund gehabt haben. Vielleicht hatten sie noch jemand dabei, den sie nicht abrechnen konnten, aber ein Eis sollte er trotzdem kriegen, ja? Also
Ja.
ist das notwendig dafür, Leute im Controlling damit zu beschäftigen, das alles immer gegenzuchecken oder ist nicht eigentlich das auch sinnvoll und angemessen an der einen oder anderen Stelle zu sagen, die haben ein hohes eigenes Interesse, eine hohe intrinsische Motivation, das Beste und das Größte rauszuholen. Und ja, natürlich muss man das kontrollieren, aber muss man es so kleinteilig kontrollieren? Das sind halt schon auch Fragen, die dann da dranhängen. Insofern macht das ja Mut, wenn du sagst, da gibt es Bestrebungen, das wird diskutiert. Davon habe ich noch nichts gehört, aber ich
Ja,
finde,
es war
das
mir
klingt
auch neu, habe ich
vielversprechend.
jetzt gehört. Ja, genau. Fand ich auch spannend.
Michael Blein hat es ja
Insgesamt
auch
hat mich.
dem Finanzministerium zumindest auch erzählt, dass das bei den Kindergeldanträgen auch
Ja,
gedacht
genau, dann
wird,
schneller
dass man
gehen soll,
erstmal
zumindest angedacht
unterstellt, sie
ist.
haben einen Anspruch auf Kindergeld und dann eben
Ja,
die
genau.
Systematik anders denkt, sagen, und wenn sich dann eben später zeigt, sie haben doch zu viel Kohle und sie haben gar keinen Anspruch auf Kindergeld, dann wird man sich's halt zurückholen. Es wird schon gehen bei denen, die genug haben, ne?
Ja, genau. Naja,
Krass.
ich finde es insofern witzig, weil halt wirklich da irgendwie, wenn man Kinder hat, ist ja die Steuer-ID vor dem Kind zu Hause. Ja, so irgendwie, das irgendwie, da funktioniert das ja alles wunderbar und dann kann man,
Ja.
finde ich, an solchen Sachen eigentlich wunderbar irgendwie ablesen, gibt es einen Anspruch darauf
Das
oder nicht,
stimmt.
und sonst kann man es tatsächlich wieder zurückfordern.
Die
Genau,
erste
also
Post
man.
fürs Kind ist die vom
Ja, so
Finanzamt.
voll, ja, so jedes Mal. Ich war jedes Mal überrascht davon, wie schnell das geht. Also das ist
Post.
tatsächlich so.
Ja,
Ja,
genau.
genau.
Das stimmt.
Zum
Es kann doch gehen,
Fazit.
ne?
Nein, es kann was, also es kann sich was bewegen, auf jeden Fall.
Ja,
Und
komm,
das
jetzt
sieht man ja, das
Fazit.
ist doch schon mal gut. Fazit. Insgesamt fand ich als Fazit auch über die, also ich meine, wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen mit der gesamten Staffel.
Das hast du schwer ausgehalten, ne?
Ich habe das total schwer ausgehalten. Ich
Naja,
komme jetzt nicht so gut
ich bin
klar.
total stolz auf
Aber
dich.
danke. Über die Zeit hinweg das Thema Fachkräftemangel gefühlt etwas in den Hintergrund gerückt. Vielleicht auch aus wirtschaftlichen Abschwüngen heraus, sozusagen Mitarbeitende, die sozusagen die Branche wechseln und in die Sozialwirtschaft reinkommen. Aber aus meiner Perspektive, eben wenn man die Entwicklung sieht, wenn man demografischen Wandel betrachtet, die Notwendigkeiten, die da sind im Sozialbereich, ist es wichtig, dass dieses Thema sozusagen auf allen Ebenen weiter beobachtet oder mehr noch als das weiter bearbeitet wird und im Bewusstsein gehalten wird der Organisation, dass da was passiert.
Ja, absolut. Und auch gerade wenn man immer das Gefühl hat, eigentlich gibt es gar keinen Spielraum dafür, das trotzdem, und das hat ja Michael Wieland auch gesagt, anzusprechen. Also sich selber zu erlauben, das zu thematisieren und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, um irgendwie doch weiterzukommen, was anzustoßen und nicht im Verwalten und Managen des Mangels stehen zu bleiben, sondern irgendwie in ein Gestalten von etwas Neuem zu kommen.
Ja, klar.
Genau.
Und dann hatten wir ja noch dazu gesprochen, so im Vorgespräch zu sagen, ja, aber haben wir jetzt eine Lösung eigentlich dafür? Wie, also was Konkretes, wenn das jetzt eine Geschäftsführung von einem großen Träger oder sowas hört, ja, was ist denn dann die Lösung dazu? Und dann war eigentlich unser Fazit auch da dabei zu sagen, naja, es ist erstmal ein komplexes Thema. Es gibt keine oder nicht die eine Lösung. Und wenn man es dann auch wieder chronologisch sozusagen von dem Rahmen betrachtet, den wir gemacht haben, von LK Alsago, Deprofessionalisierung, Professionalisierungschancen und so weiter, immer wieder mit diesen Widersprüchlichkeiten oder Dilemmata quasi zu tun zu haben, was aus meiner Perspektive zumindest eigentlich Alltag für Führungskräfte in Organisationen der Sozialwirtschaft ist. Also Dilemmata-Management als Kernkompetenz für Führungskräfte.
Ja,
Nee,
jetzt sage ich nichts mehr, weil ich denke, wir können noch stundenlang hier reden, aber wir reden ja schon fast eine Stunde. Und jetzt ist da so ein bisschen die Frage, wie lange wollen die Leute uns eigentlich reden hören?
Das weiß ich nicht, aber wir reden so gerne, das ist doch super.
Ja, und mich würde es total interessieren, wo das andockt und was unsere ZuhörerInnen sagen und sagen, ja, da finde ich es gut, da fand ich es total daneben oder das hat gefehlt oder so, wäre ja auch nochmal spannend, so ein Feedback zu bekommen und jetzt aber vielleicht auch das nicht zu überstrapazieren, sondern sagen, wir schließen mal die Staffel, da freut sich nicht nur der Hendrik, sondern das eröffnet uns ja auch wieder neue Räume
neue
für andere Themen.
Genau.
Innovation dieser Staffel und Innovation einer neuen Thematik.
Genau. Deswegen an der Stelle ganz herzlichen Dank an alle Personen, die wir hier eingeladen haben, die mitgemacht haben, die sich darauf eingelassen haben, auf dieses Gespräch, diese Gespräche, die da stattgefunden haben. Vor allen Dingen an der Stelle aber ganz herzlichen Dank an dich, Marion, dass du dich da immer wieder auf solche Ideen einlässt, beziehungsweise die Idee eigentlich kam von dir, also muss man auch sagen.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, eigentlich so lange ist es doch jetzt noch gar nicht. Ich war letztes Jahr im Mai auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag und danach haben wir die Idee entwickelt, mal eine Staffel zum Fachkräftemangel zu machen. Ja. Das hat ja dann auch noch ein bisschen gedauert, bis sich das so angebahnt hat. Jetzt sind wir doch eigentlich total gut in der Zeit, ey.
Voll. Also bei den ganzen Entwicklungen, die da sind. Ja, deswegen
Dank,
an der Stelle.
Dass du die Idee aufgegriffen hast und mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ich kann immer nur so schwer Nein sagen, das ist immer mein Problem. Herzlichen Dank an alle und bis zur nächsten Staffel oder Episode, die da ist. Ciao.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.